Ja, in the house drinne ist der Stiefelhagen zu Hause. Und der ist gut genährt, der ist gut drupp. Einziges Problem ist, Broni ist nicht da. Ich bin nicht da. Und wir sind in Los Angeles. Los Angeles, wie die Fachleute sagen. Und wir haben gestern sehr viel erlebt. Kommen wir gleich zu. Und wenn ich sage wir, dann gilt es, also wir machen heute einen wilden Dreier. Also richtig, einen wilden Dreier. Denn bei mir ist Kollege Miggedy Motzkus, der ist auch da. Ist es nicht schön?
Schönen guten Morgen. Jedenfalls bei uns ist es noch guten Morgen. Wahrscheinlich draußen. Schönen guten Tag und hallo an alle.
Ja, und erstmal Mike. Also, die müssen wir jetzt ganz groß abfeiern, denn es ist offiziell am 6.3. Da macht der Mann Netman beim Eishockey. Ich freue mich. Ich werde Eishockey gucken. Wegen Mike Stiefelhagen.
Yes, NHL Netman. Ich freue mich sehr. Ich möchte mir gerade erstmal vorstellen, wie ihr da sitzt, weil bei uns ist jetzt 17.53 Uhr in Deutschland. Wir sind gerade live bei Twitch. Die Leute haben Bock. Bei euch ist es wahrscheinlich dann kurz vor 9. Seid ihr fit? Habt ihr Kaffee? Ist alles gut? Seid ihr gut trupp? Ja. Seid ihr ausgeschlafen? Was kickt der Jetlag? Was geht ab?
Ja, also wir haben Wolfgang Puck Coffee. Das ist so eine Kaffeemaschine hier. Wolfgang Puck, keine Ahnung, muss ein Deutscher sein, der Kaffee in den USA verkauft. Und wir wollten Milch dazu, weil dieser Kaffee wirklich lebendig. Und dementsprechend hat Roman schon das weiße Pulver ausgepackt. Da ist nämlich dann so eine kleine Tüte dabei hier auf dem Zimmer. Und da kannst du dann also Milch in Pulverform. Ist nicht so lecker.
Creamer nennt
man sowas. Komisch, ja.
Der Carsten weiß gar nichts.
Ne, ich weiß nichts. Ich weiß nichts.
Aber Creamer hätte mir auch nichts gesagt, tatsächlich. Aber Carsten, du weißt, die Leute hauen am Anfang immer eine Random-Frage raus.
Jetzt
wir
kommt's.
Führen da Roman jetzt so mit rein. Ja. Der Chat möchte dieses Mal als Zufallsfrage am Anfang von euch wissen. Und ich leite das wertfrei einfach in die USA jetzt weiter.
B.
München oder Frankfurt?
Berlin.
Hamburg.
Hey, ihr müsst euch entscheiden. Jetzt, ihr könnt das jetzt beziehen, auf was
ihr
wollt.
Ihr müsst euch entscheiden. Zwei Städte sind frei. Klopp. Plopp. Plopp, das heißt Stopp.
Und noch einen Hopp, dann ist es
okay,
vorbei.
Ihr hockt auf jeden Fall zu lange schon aufeinander.
Ich finde die Variante, die NFL gewählt hat, zwei Städte zu nehmen, finde ich großartig. Denn Frankfurt hat eine Historie. Ich habe da damals bei der Galaxy moderieren dürfen und so weiter und so fort.
Ich auch.
Durfte da mittrainieren, fand das mega. Und jetzt ist es halt soweit. Also München und Frankfurt. Ist doch super. Kommen wir mal an beide Städte.
Ich finde ehrlich gesagt die Lösung relativ gut. Vor allen Dingen, weil ja auch die NFL breit streuen möchte und daher macht das Sinn, schon durchaus Sinn. Warum hast du denn jetzt gerade laut gemacht?
Ich habe gar nichts lauter gemacht. Du hast einfach das Mikro, das mag dich, das liebt dich.
Das Mikro und ich sind Dorf, du und du. München finde ich vom Stadion her schöner und Frankfurt hat natürlich eine super Area, um die Powerparty zu machen, um das Ganze drumherum. Außerdem wissen die auch, wie die mit dem NFL-Spiel umgehen können, weil die haben es ja mit der NFL Europe damals lange noch geübt. Von daher ist eine ein guter Mittelweg, den sie da gewählt haben.
So wird die Schuld
raus. Ich finde die Lösung auch ganz gut, aber ich bin ehrlich, die hätten von mir aus, wir haben es ja schon häufiger gesagt, auch einen Cottbus spielen können oder was weiß ich, wo von mir aus
ein Bremen.
Hauptsache, die kommen nach Deutschland und wir haben Spaß. Also ich finde auch, wir dürfen uns da einfach drüber freuen, ganz egal wo, auch wenn die Lösung so ganz geil ist. Ich als jemand, der in Frankfurt geboren ist und in München lebt, so vielen lieben Dank, liebe NFL, nehme ich.
Aha.
Aber jetzt mal so generell gesagt, so von der Stadt her, seid ihr, wenn ihr jetzt eine Woche lang irgendwo sein dürft. Würdet ihr lieber in Frankfurt sein oder in München?
Berlin.
Nicht beruflich, sondern einfach privat.
Ja, jetzt okay, ernsthaft. Also München ist nett, so nett. Ja? Also nett. So. Und Frankfurt ist auch nett. Also Bahnhofviertel, ja. Ich hoffe, dass die Amerikaner nicht, also die kommen nicht am Bahnhof vorbei, weil der Bahnhof in Frankfurt ist schlimm. Also Christiane F. lässt grüßen, das ist nicht schön da.
Wobei man auch wirklich sagen muss, vom Optischen und von dem Erlebnis her, kann man, glaube ich, bei München ein bisschen mehr drumherum haben. Du hast die Alpen, du hast Neuschwanstein, was für die Amis interessant ist. Du hast Rothenburg ob der Tauber, wo du dann auch nochmal vorbeifahren kannst. Das ist für Amis immer sehr schön. Und Frankfurt, ja, Frankfurt ist Frankfurt. Also so richtig viel Erlebnis
für Frankfurt, Freunde.
Ja, aber so richtig viel Erlebnis Frankfurt kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Ich war da auch schon
oft. Ich packe euch beide mal ein und dann zeige ich mal die richtigen Ecken. Du brauchst in Frankfurt jemanden, der dich durchführt. Dann
grüne Soße.
Denkst du halt,
Taunus oder?
Ja, kann lecker sein auf jeden Fall.
Grüne Soße, Digga, geht immer.
Aber der Applewhite, der wird wahrscheinlich den Amis da für einigen Durchlauf sorgen. Also das sollten sie lieber nicht probieren.
Wir haben dir gerade ein Video geschickt von unserem Dreh gestern. Hast du dir das schon angeguckt?
Soll ich das den Leuten mal kurz zeigen, was du mir geschickt hast? So, der Carsten hat mir ein Video geschickt. Ich habe nur die Thumbnail quasi gesehen. Ich halte es euch mal in die Kamera und verdecke den Nudes, die er mir geschickt hat. So, bitteschön.
Nicht auf den Sound achten.
Das ist beim Schneiden passiert.
Also ich sehe ein Auto mit einem durchdrehenden Rad mit viel Rauch. Sag mir nicht, einer von euch beiden saß da drin.
Natürlich.
Wir saßen beide da drin.
Was?
Und jetzt weißt beide du den Grund, warum ich den Autoschlüssel wieder zurücknehme.
Ja, ich bin gefahren.
Und der okay, erzählt mir.
Der Kameramann hat gesagt, wir müssen zügig los. ZZ, ziemlich zügig, kann ich.
Wo seid ihr da hingefahren oder einfach nur, wolltet ihr nur die Reifen
nein, durchgehen lassen? Keine Details.
Keine Details.
Die Polizei sucht uns noch.
Ernsthaft, weil Also wir waren den ganzen Tag unterwegs, wir haben super viel erlebt, wir waren bei den Chargers, wir haben viel erlebt. Dieses Mikrofon macht laut leise, also falls es so, das ist halt eigentlich für eine Person ausgelegt, aber wir teilen uns das jetzt, ist so ein Tischmikrofon. Deswegen, falls wir ab und an mal lauter und leiser werden, haben wir keine Technikprobleme, sondern dieses Mikrofon denkt. Es ist nämlich so ein Hightech, ich nenne die Firma nicht Rode, und da ist halt so... Das ist eigentlich nur für eine Person ausgelegt, weil es die Stimme sozusagen aus dem Raum aufnimmt. Jetzt ist sie natürlich völlig irritiert, weil einer sitzt rechts, einer sitzt links. So war es auch im Auto, einer sitzt rechts, einer sitzt links. Wir haben sehr viel Musik gehört, wir hatten eine sehr gute Laune, wir waren unterwegs, wir haben also wie gesagt Chargers gemacht, wir haben ganz viel Termine gehabt und haben auch viel gedreht. Und was dreht man natürlich? Man dreht das Hollywood-Zeichen. Und wir haben einen Pornodreh gecrashed übrigens.
Was?
Ja, die waren aber nicht schön.
Bevor du vom Pornodreh erzählst, der Chat fragt gerade, die Captain fragt, war das ein Camaro, Auto?
Ja,
oder?
Ja. Also pass auf, wir sind gelandet und hinter dem Autovermietungsschalter stand ein Herr indischer Herkunft. Dieser Herr war der festen Überzeugung, wir wollen ein Chevrolet Equinox. Das ist ungefähr also das Synonym für Soccer Moms. Und dann haben wir uns gegenseitig angeguckt und ich habe ihm gesagt, ich sage, no fucking way. Und dann war da so ein Chart mit lauter Bildern vor uns und dann habe ich nur gezeigt auf die Gruppe Adrenalin, die heißt wirklich so. Und da waren Challenger, ein Mustang GT und ein Camaro. Und ich wollte eigentlich den Challenger, weil der Challenger nämlich gerade einen Kofferraum hat. Da kriegst du richtig Gepäck rein, trotzdem, dass es eigentlich ein Zweisitzer ist. Hatten wir nicht, dann kriegten wir den Camaro SS, also Supersport. Und wir haben dann Koffer Tetris gespielt. Der hat auch einen großen Kofferraum, aber ein kleines Loch. Hatte so ein bisschen was von...
Mm-mm.
Sag's nicht.
So, aber wir haben es hingekriegt und Roman ist dann zuerst gefahren und das war okay.
Ey.
Es war auch dunkel und wir mussten uns erstmal an das Auto gewöhnen. Und gestern haben wir uns dann an das Auto gewöhnt und dann haben wir mal, du kennst mich ja, also du Pop, wir haben übrigens, ich habe ein Foto gemacht, wir haben Pop Goes the Weasel gehört. Und du weißt, was dann passiert, dann wird ein Auto auch mal quer bewegt und es war sehr spaßig.
Also nicht Tokyo Drift, sondern LA Drift auf jeden Fall. Können wir nochmal zurückkommen auf die Porno-Geschichte? Also was habt ihr da gecrashed?
Ich wusste, dass du das magst. Also,
ja, also wir sind Granti-mäßig oder?
Nein, wir sind auf den Aussichtspunkt gegangen. Da, wo man von dort aus die schönsten Blicke auf dieses Hollywood-Sign hat.
Weil wir waren vorher auf dem Kinderspielplatz.
Ja, und da war ein Schild, Achtung, Klapperschlangen.
Sag mir nicht, dass da was gedreht wurde.
Nein, da war ein Schild, Achtung, Klapperschlangen.
Und also Hunde darfst du nicht mit reinnehmen auf den Spielplatz, aber dasselbe Schild.
Ne? Da no Dogs Allowed.
Klapperschlangen.
Das ist ein Spielplatz mit Achtung, Klapperschlangen?
Ja, genau. Ja. Dann sind wir von dort aus ein Stückchen weiter hochgegangen und haben nochmal schönere Bilder aufnehmen wollen. Und dort stand dann eine Filmcrew. Wir dachten, die machen nur schöne Bilder. Nee, dann haben wir gesehen, die haben relativ wenig angehabt zwischendurch. War nicht wirklich hübsch anzusehen.
Nein,
also überhaupt nicht hübsch. Ich bin echt ein Freund ästhetischer Filme, aber das Ding war
unglaublich. Also stell dir einfach vor, Olivia Jones... in sehr dunkelhäutig, also ungefähr wirklich genauso.
Nein, ich stelle mir folgendes vor, die drehen gerade, es ist komplett die Action und plötzlich laufen hinten zwei...
Es waren nur zwei Mädels.
Ja, und plötzlich laufen zwei im Hintergrund so zwei deutsche Moderatoren rum, die sagen, sind das die Klapperschlangen? Nee, da klappert was anderes.
Ja, die Dosen klapperten, ja.
Dann haben die also ganz schnell die T-Shirts wieder runtergerissen.
Die Dosen klapperten!
Dann haben die also ganz schnell die T-Shirts runtergerissen. Dann haben wir da oben gedreht und haben die gewartet, bis wir gehen. Und du kennst mich, ich musste dann leider noch zweimal dran vorbeifahren und immer schön Gas geben. Es war sehr witzig.
Ich stelle mir nur gerade vor, wie so zwei Daddys da irgendwie auf einer Parkbank hocken und dann so, und welcher ist deiner? Ach, der Timo, der spielt da hinten gerade mit der Klapperschlange. Also wer geht denn auf dem Spielplatz, wo Klapperschlangen am Start sind? Was ist das denn?
Ja, keine Ahnung, da hängt ein Schild. Klapperschlangen.
Ah. Ich glaube, das ist so ein Pseudonym für kleine Kinder wahrscheinlich.
Ja. Aber der Spielplatz muss geil gewesen sein, weil...
Geil, ja.
Nee, pass auf, weil wir standen also erst da, so haben da Fotos gemacht, alles Mögliche. Und jedes Kind, was von diesem Spielplatz runterkam, hat geheult.
Ja, weil es die Klapperschlangen wieder zurückgeben musste.
Wahrscheinlich, ey. Ja, jetzt aber wegsemmeln, knattern und, keine Ahnung, Dosen, egal, ist auch egal.
Ja.
Dosen klappern.
Hatte aber viel Schönes. So, und dann waren wir gestern Abend essen mit unserem Randwald, mit Herrn Senft. Und wir waren, Achtung, wir waren bei Frank and Musso's Grill and Bar. Also, wenn
Musso und Frank Grill.
Musso, Marcel sah ziemlich fresh aus, ne?
Ich guck nochmal auf den geklauten Cocktail-Shaker. Yeah.
Musso and Frank.
Musso and Frank
Grill.
Seit 1919 gibt es den Laden. Und du kannst uns jetzt übrigens...
Seit gestern nicht mehr.
Du kannst uns jetzt übrigens The Red Pack nennen. Wir haben auf derselben Bank gesessen, also am selben Tisch gesessen, wo Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. gesessen haben. Du kannst dir jetzt überlegen, wer ist von uns dreien, aber wir haben genau da gesessen.
Also wenn ich mir einen aussuchen könnte, wäre ich, glaube ich, am liebsten Frank Sinatra, oder?
Wer wär ja, ich glaube, du bist Sammy.
Ja, aber ich wäre trotzdem gerne Frank Sinatra.
Ja, wäre, also ist halt so. Hast du was von Vroni gehört?
Ja, einiges. Vroni war gestern auf der Pressekonferenz von der Halftime Show, also Snoop Dogg, Dr. Dre und Mary J. Blige am Start und sie saß irgendwie in Reihe 3 oder so. Ich bin ja nicht neidisch auf den Trip, ich gönne das euch allen, ich finde super, was ihr da macht und ich unterstütze euch und bin sehr stolz auf euch, aber das ist jetzt meine Freundin, irgendwie 5 Meter von einem Typen saß, Dr. Dre, den ich in meiner Jugend vergöttert habe. Das war so ein leichter Anflug von Neid das erste Mal bei mir auf jeden Fall.
Der ist aber so alt wie wir.
Das ist mir ja egal. Ist ja egal, wie alt er ist. So eine Legende, der da saß. Snoop Dogg natürlich sehr, sehr gut drauf. Ihr habt es wahrscheinlich alle auch bei Social Media gesehen, als er gefragt wurde, wie wird die Halbzeitshow? Magnifico. Also Snoop Dogg ist schon in Laune, sag ich mal. Aber mehr, also sie hat erzählt, es ist sehr anstrengend, macht viel Spaß und sie kann besser den Ball werfen als gedacht, weil sie natürlich im Venice Beach bisschen Football bewegt hat und sie meint, sie kann den Ball gut werfen.
Ja, das werden wir dann mal überprüfen.
Mach das. Also ich kann den Ball nicht gut werfen, das weiß ich auf jeden Fall. Vielleicht, ja.
Aber sie war ja auch, also mit Dennis kann den Ball, also nein, so. Ist ja egal. Also, wir sind auf jeden Fall hier. Es gibt übrigens in Las Vegas einen Wettenpool. Also du kannst wetten drauf, ob sich Snoop Dogg eine holländische Sportzigarette live während der Halftime-Show anzündet. Also hier passiert einiges. Und jetzt kommt der Knaller. Unser Kameramann, jetzt müssen wir ein bisschen in die Historie springen, Bootsy Collins, werden die wenigsten von euch kennen, ist eine Musiklegende. Unser Kameramann hat mal eine komplette Europatournee mit Bootsy Collins gemacht. Der hat Kontakt mit Bootsy Collins. Und er hat Bootsy Collins gestern angeschrieben. Der Name klingt mir gar nicht. Ich kann ihn gar nicht
aufgenommen. Ja, du sagst ihn ziemlich
oft. Bootsy Collins.
Und ich habe es nicht verstanden, Carsten, akustisch. Wie heißt nochmal?
Bootsy Collins. Collins. Bootsy Collins ist der Onkel von Snoop Dogg. Und, pass auf. Und wir arbeiten jetzt gewaltig dran an einer Einladung zur Aftershow-Party bei Snoop Dogg und Bootsy Collins. Die haben nämlich gemeinsam ein Haus hier nicht weit weg von unserem Hotel gemietet.
Ich stelle mir Folgendes vor. Euer Parkbankbild mit dem Espresso. Und in der Mitte Snoop Dogg mit einer Tüte, egal. Das könnte auf jeden Fall ein Bild werden.
Sehr entspannt.
Okay. Sehr entspannt. Ja, sehr, sehr, sehr entspannt. Ja, es gibt ganz, ganz viele verrückte Wetten. Du kannst ja auch darauf wetten, irgendwie, wie viele Sekunden die Hymne gesungen wird, welche Farbe die Sängerin anhat. Neben den ganzen normalen Wetten wie Touchdown und keine Ahnung was, wer gewinnt den Cointoss, welche Farbe hat das Gatorade. Du kannst ja wirklich bei den Amis wirklich alles wetten. Und welcher von den ganzen Halftime-Acts zuerst beginnen darf? Eminem, Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige oder Snoop Dogg? Was glaubt ihr? Wer fängt an?
Mickey Krause.
Ladies first.
Ja, die fangen...
Nee, glaubst du Mary J. Blige?
Ich glaube persönlich, dass Snoop das Ding aufmacht. So Shizzy to the Dizzy und Trilly. Und, also das wird, ist mir auch egal. Ist mir völlig egal. Wir sind da.
Ja, es wird geil.
Das wird super.
Ich glaube, Dr. Dre fängt an und kommt am Ende wieder, wenn Eminem oder so am Start ist. Aber Mary J. Blige finde ich auch als... Es soll einfach gut werden. Das ist das Wichtigste. Es soll einfach gut werden, ganz egal, wer da jetzt irgendwie anfängt und aufhört. Und das Spiel soll natürlich gut werden, weil ich habe keinen Bock drauf, dass es irgendwie ein 30-0 wird. Ich glaube es auch nicht, aber es gab ja schon Super Bowls in der Vergangenheit, auch wo die Rams beteiligt waren, die ein bisschen dröge waren.
Gerüchteweise. Gab es ja mal so ein 13-10, das war jetzt nicht so spannend, aber Jared Goff war ja auch scheiße. Also das muss man ja so, also ohne Play-Action konnte der nichts. Das war jetzt egal. So, aber das bringt uns jetzt zum wichtigsten Punkt. Also Jared Goff ist jetzt nicht der MVP geworden. Gestern Abend war natürlich NFL Honors und da müssen wir und da werden wir jetzt drüber sprechen, denn mein persönlicher Experten-MVP ist ja hier, der Kollege Motzkus. Und wir haben gestern Abend drüber philosophiert. Also bei dieser MVP-Wahl, eine Stimme für Cooper Kupp, finde ich doof.
als MVP. Ja, naja, er wurde immer ein Offense Player of the Year. Also von daher ist das nichts Ungewöhnliches, weil wenn man sich die letzten Jahre anguckt oder die Geschichte anschaut, dann sind es ja eigentlich nur Quarterbacks, die dort MVP werden. Dass Cooper Kupp überhaupt mit zwei Quarterbacks da nominiert wurde, ist schon ziemlich gut. Und er ist als Offense Player of the Year natürlich auch mit ein bisschen, sagen wir, Ehre bedacht worden. Das ist okay. Also ein Wide Receiver, auch wenn er wirklich die Triple Crown gewonnen hat, alle Rekorde sozusagen, dann bei dieser Triple Crown auch nochmal die anderen Jungs überflügelt hat. Das gibt es erst zum vierten Mal, dass ein Receiver die meisten Yards, die meisten Catches und die meisten Touchdowns alle in einer Person zusammensammelt. Von daher ist das okay. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit der Wahl des MVPs allgemein nicht ganz so zufrieden. Ich hätte schon einem gewissen TB12 da den Sonnenuntergangsritt ein bisschen, sagen wir mal, versüßt, weil ich glaube, er hat einfach, wenn man die Zahlen sieht, mit dem Alter, mit dem Erfolg, hätte man ihm eigentlich schon, weil ich meine, Aaron Rodgers war jetzt auch nicht erfolgreicher während der Saison als alle anderen. Also ich meine, dann hätte der ein oder andere, dann hätte Cooper Kupp auch eher nochmal
das gewonnen. Ich bin da auf jeden Fall komplett bei Roman, was Cooper Kupp angeht. Der hat ja seine Auszeichnung bekommen, hat sich da ja auch gegen andere durchgesetzt, wie so ein Jonathan Taylor, der keine so schlechte Season gespielt hat. Also Cooper Kupp wurde ja geehrt. Beim MVP-Talk, da gab es ja sehr, sehr viele, auch in der Community von uns, auch in meinem Haushalt, die gesagt haben, also wer sich off-field so verhält, der wird niemals MVP. Niemals. Doch, wird er. Und ich doch, bin da auch dabei zu sagen, ich würde bei sowas auch rein auf das Sportliche gehen. Deswegen finde ich die Entscheidung, Aaron Rodgers zu nehmen, vertretbar. Ich sage jetzt nicht richtig, aber ich kann es nachvollziehen. Ich persönlich wäre auch sehr hin und her gerissen, hätte ich Brady gewählt oder Rodgers. Klar, man wusste ja bei der Wahl nicht, dass es die letzte Season von Brady ist. Das wusste man ja erst, als die Stimmen schon abgegeben waren. Ich finde, beide haben krass geliefert und ich finde, der eine hat es wie der andere verdient. Aaron Rodgers jetzt Back-to-Back ist ja auch eine krasse Nummer. Und Tom Brady, der hat schon so viel gewonnen. Ob der jetzt hier nochmal MVP wird oder nicht, ich glaube, der ist schon irgendwo und chillt sein Leben und denkt sich, mein Gott, ey Rod, nimm das Ding. Viel interessanter fand ich noch, was die anderen Auszeichnungen angeht. Ich glaube, wir können ja mal so ein paar durchgehen. Ja'Marr Chase als Offensive Rookie of the Year, zweifelsohne, oder?
Ganz klar verdient, ja. Genauso wie Defense Player of the Year, ne? Also beziehungsweise Defense Rookie. Da gab es keine zwei Meinungen. Also Chase und Parson, klar, das waren die besten über die gesamte Saison gesehen.
Da muss ich sagen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, aber die Stimmen werden immer veröffentlicht. Micah Parsons wurde einstimmig, also es gab keine Stimme dagegen, einstimmig zum Defensive Rookie of the Year gewählt. Das fand ich, also ist für mich auch klar gewesen, dass der es wird. Ich wüsste jetzt nicht, wer sonst, aber trotzdem krass, dass du so dominant spielst und es so wenig Konkurrenz gibt. Dass du dadurch einstimmig gewählt wirst. Und er hat es natürlich hundertprozentig verdient.
Ja, du musst bei Micah Parsons eins bedenken. Der Junge ist Schweizer Taschenmesser der Defense. Der kann alles, wirklich alles spielen. Der ist ja nominell eigentlich ein Pass-Rusher, also ein Edge-Rusher. Dann hast du ihn auf der Defense-End-Position oder auf der Outside-Linebacker-Position. Der kann aber auch Safety spielen, weil er so sauschnell ist. Du hast es ja vielleicht bei den Pro Bowl-Skills gesehen, dass er gegen die drei kleinen, wendigen, schnellen Jungs da angetreten ist. Tyreek Hill ist irgendwie weggerutscht und ist dann hinterher gejoggt, aber die anderen beiden haben richtig Gas gegeben. Die wollten gewinnen. Und Parson ist halt einfach ein Kraftpaket. Also der kann auch Safety spielen, der kann wahrscheinlich auch Longsnapper und Backup-Holder spielen und sonstiges. Also der ist halt einfach ein Athlet. Und der Typ ist eine wahre Entdeckung gewesen bei den Dallas Cowboys, das brauchten die auch. Und er kann halt auch fangen, er macht schlaue Spielzüge, also der ist so ein Spielschlauer, finde ich, so ein Schlaubi-Schlumpf. Und der kann halt wirklich die Sache antizipieren und kann Wahnsinnsdruck machen. Also ich hoffe,
dass IQ.
Ja,
also ich finde ihn auch krass sympathisch. Ja. Also ich muss sagen, der ist für die Cowboys so ein kleiner Stil gewesen. Zwar ist es ein Erstrunden-Pick, aber ich glaube, wenn viele andere jetzt nochmal die Möglichkeit gehabt hätten, den früher zu picken, hätten sie das getan. Also der.
Lass meine Schuhe in Ruhe, Carsten.
Was macht ihr? Fummelt ihr schon wieder?
Ich hab ihm die Schnürsenkel aufgemacht.
Mann, ich bin auch ganz froh, dass ich normalerweise weiter wegsitze von ihm.
Hab ich dir eigentlich den Witz erzählt, als wir hier ankamen?
Oh je.
Dass du kein Zimmer hattest? Oder?
Nein, dass die dachten, die dachten, wir wären ein Paar und hätten ein Doppelzimmer gebucht. Ja, wir haben dann aber, wir haben es geklärt. Also wir haben jetzt hier ein eigenes Zimmer.
Was ich auch noch süß fand, war der kleine Sohn von Parsons, der da auf dem roten Teppich war. Der hat auch so ein bisschen allen die Show gestohlen. Und auch ein sehr emotionaler Moment. Und er hat endlich mal den Award jetzt gewonnen. Defense Player of the Year, TJ Watt, auch also sehr, sehr deutlich sich gegen Aaron Donald und auch dann Parsons durchgesetzt. Mit der Übergabe von JJ Watt auf der Bühne, das war auf jeden Fall, das war ein schöner Moment, das war wholesome.
Es hatte viel Schönes. Jetzt hat er es endlich geschafft. Ja gut, dafür steht Aaron Donald im Super Bowl, das wird ihm scheißegal sein.
Ja.
Außerdem hat er schon ein paar Mal gewonnen, dreimal.
Ja, so. Und So, sonst gab es keine Überraschung. Was ich sehr, sehr schön fand, war die Rede, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, von Alan Whitworth. Also über 40 steht er im Super Bowl. Da gab es bis jetzt nur Tom Brady und noch ein paar andere in der früheren Zeit. Aber mit 40 im Super Bowl zu stehen als O-Liner ist schon mal bemerkenswert. Und dann, wie er die Geschichte erzählt hat, dass ein junger Spieler auf ihn zukam und ist mega. Steht da irgendwie kahler Kopf, grauer Bart und dann so und erzählt. Ja, und dann hatte ich Angst, da kam der Typ auf mich zugelaufen nach dem Bengelspiel. Und ich habe mich gefragt, sag mal, ist das der Sohn von irgendeinem Trainer? Bin ich so alt geworden? Ja, ist er tatsächlich, denn um den jungen Mann hat er sich gekümmert, als der gerade in der Junior High war und hat ihn bei so einer Social-Geschichte kennengelangt. Also mega. Das ist mega. Also Alan Whitworth, der hat das mehr als verdient. Walter Payton, Man of the Year, für mich sowieso ganz klar. Und damit waren die NFL-Honors durch.
Warte, noch was zu Whitworth. Er ist der 8. Spieler erst, der es geschafft hat, im Alter von mindestens 40 in den Super Bowl zu kommen. Also es gab erst 7 weitere vor ihm, unter anderem, und der Einzige, der es häufiger geschafft hat, ist Tom Brady. Aber Andrew Whitworth mit 40 Mal im Super Bowl, finde ich, ist auch eine Riesenleistung, ganz egal, auf welcher Position du spielst. Und es gab noch einen Moment bei den Honors, und zwar Justin Tucker. Ja, Moment of the Year, ja. Justin Tucker gewonnen. Auch das war eine coole Rede, fand ich, wie er erstmal sagt, Grüße an meine Familie, die zu Hause hockt. So, das war First Things First. Und die Cowboys-Fans sind ein bisschen traurig wahrscheinlich. Comeback Player of the Year wurde dann auch Joe Burrow. Die Bengals waren ja nicht vor Ort bei den Honors. Die Rams hingegen schon. Da haben auch viele gesagt, ist das respektlos von den Bengals? Ich finde, in der aktuellen Phase mit Pandemie und so weiter soll das jeder selber entscheiden. Ich finde,
ja, und auch nee. Und das also nicht jetzt gar nicht Pandemie, sondern ey, ohne Scheiß, konzentrier dich auf deinen Job.
Genau, also, da würde ich niemandem irgendwas vorwerfen. Da sollte jeder entscheiden, wie er mag. Ich fand geil bei der Rede von Burrow, der dann irgendwie zugeschaltet war und den Award sich bedankt hat. Die Rede ist vorbei und er geht einfach von diesem Tisch weg und lässt den Award stehen. Da merkst du halt, der Junge fokussiert sich gerade nur auf einen Award und das ist die Vince Lombardi Trophy. Alles andere ist ihm gerade ein bisschen egal.
Ja, und also da sind wir ja jetzt schon beim Thema, nämlich beim Super Bowl hier in Los Angeles. Also ich habe noch nie eine Stadt gesehen, wo so wenig Super Bowl Thema ist. Also du findest hier gefühlt auf so 3-4 Werbebanner irgendwo, aber nicht regelmäßig.
Da muss ich mal kurz einschlagen, weil wir sind ja im Großraum L.A. Und dieser Großraum L.A. ist ja ein Moloch. Also da gibt's, glaube ich, wie viele Städte sind es? Insgesamt 11 oder so, die zusammengewachsen sind. Das ist also Ruhrgebiet mal 2. Und wir sind ja in Santa Monica. Santa Monica hat einen wunderschönen Pier und einen wunderschönen Strand und viel, viel Sonne. Also Sonne sowieso allgemein. Wir haben ja 30 Grad fast. Und da ist natürlich das nicht so präsent, weil wenn du natürlich Downtown L.A. bist und in einem Convention Center oder in die Nähe des Stadions kommst, da ist schon geflaggt, da haben sie schon ihre Hinweise und ihre Werbung. Das kriegen wir hier nicht so mit. Aber bei uns um die Ecke ist ja auch so eine Mini-Experience. Ja. Da werden wir nachher übrigens noch hingehen und ein bisschen drehen. Das wird richtig schön werden, glaube ich, weil das ist so ein bisschen heimelig.
Ja, Roman wird dem spanischen, der mexikanischen Variante von Fox Radio auf Deutsch Statistiken erzählen. Das wird super. Das wird so super. Also wir haben einiges heute noch im Zettel. Und es ist hier tatsächlich scheiße warm. Also richtig scheiße warm. Wir haben auch gestern erstmal Shorts gekauft, weil hier steht die Luft. Also hier wirklich, hier steht die Luft. Und für alle, die jetzt sagen, ja.
Wie warm ist es denn? Also Temperatur? So
30 Grad?
30 Grad.
30 Grad?
Ja. Also morgen soll es 28 Grad werden und am Sonntag 28 bis 30 Grad. Es gibt auch viele Hitzewarnungen hier im Moment im Fernsehen nach dem Motto, geht immer nur raus, wenn ihr was zu trinken mitnimmt und so weiter. Also das ist schon ungewöhnlich für die Jahreszeit, dass es so warm ist.
Und Waldbrände.
Ich meine, das ist für euch jetzt unangenehm, aber ich stelle mir vor, wenn die Jungs dann am Sonntag spielen müssen, wie wird das dann erst? Also ist Luftfeuchtigkeit wirklich ein Thema, dann beim Spiel?
Nein, Luftfeuchtigkeit nicht. Wir sind ja an der See, also da ist ja immer ein bisschen Wind. Okay. Von daher, und das Stadion hat ja ein geschlossenes Dach, von daher kriegst du da auch so eine gewisse gefühlte Temperatur rein. Die können das Ding ja sogar ein bisschen temperieren und runterkühlen. Da wird eine riesen Klimaanlage dann wahrscheinlich für, weiß ich nicht, 24, 25 Grad sorgen. Das ist für uns als Zuschauer natürlich super angenehm, weil wir brauchen jetzt nicht hier mit dicker Jacke rumlaufen und die an der Garderobe abgeben oder unsere Sitzplätze damit irgendwie füllen, sondern wir können ganz normal in Shorts und T-Shirt zum Spiel gehen und haben danach, das ist ja das Schönste am Super Bowl vor Ort, vor allem wenn du an der Westküste bist,
ja.
Das ist 15.30 Uhr Kickoff. Das heißt, wir sind fertig um 18.30 Uhr und können dann noch schön was essen gehen und eine nette Bar besuchen.
Oder,
Alter,
wenn sich Bootsy Collins in Deutschland meldet. Aber,
ja, in Deutschland musst du einfach ins Bett um 5 Uhr morgens oder was es dann ist. In Amerika kannst du nochmal Party machen. Krass.
Und stimmt, wir machen noch dann schön die Scooter-Polonaise mit Bootsy Collins.
Also ich werde dann oder euren Instagram-Account auf jeden Fall refreshen die ganze Zeit.
Gucken, was passiert. Ja. Sagen wir werde ich sagen, Snoop Dogg, pass auf, also wir haben ja in Deutschland auch gute Musik hier, pass auf, geht ganz einfach der Text, den kriegst selbst du jetzt in diesem Zustand, den solltest du mal covern. Düb, 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 düb. Wird super.
Also ich will, dass du Snoop Dogg dazu bekommst, dass er ein Feature-Part auf Salz auf die Eier packt. Das wäre vielleicht das auch
sag ich, Digga,
irgendwann Snoop Dogg.
Digga, ich bin Kollege von dir, lass uns mal zusammen einen Song machen. Ich meine, der hat ja jetzt auch einen mit Heidi Klum gemacht, also der macht
stimmt, auch einen mit uns.
Ich glaube, der wollte eher was mit Hans und Franz machen, aber das ist ein anderes Thema.
Die sind zu groß für ihn, glaube ich.
Ach, jetzt habe ich gecheckt, wer Hans und Franz sind. Ja, okay.
Das andere sind Bill und
ja,
Tom.
Ja, ja, ja. Klapperschlangen, Dosen, alles klar.
Also Bill und Tom machen was mit Hans und Franz.
So. Oh mein Gott. Okay,
du siehst, wir sollten vielleicht YouTube
auch versuchen. Ja, ihr seid richtig YouTube. Das freut mich ja auch.
Ja, du musst mal auf dein Handy gucken, bitte.
Ja, habe ich schon. Ich passe auf, Carsten. Ich bin multitaskingfähig.
Du bist so multitasking. Hast du denn auch das T-Shirt gesehen von das offizielle Halftime-T-Shirt?
Ist das? Also erstmal, wer ist die Person da drauf?
Das ist nicht Bootsy Collins. So.
Das ist das offizielle Shirt der Halftime-Show?
Ja.
Also wir haben da von links nach rechts Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre und Snoop Dogg. Ich zeige es gerade in die Kamera bei Twitch. Okay, cool. Ja. Habt ihr euch eins geholt oder mit Unterschriften sogar?
Ja. Nein, wir haben uns, das holen wir uns auf der Party. Entschuldigung.
Jetzt lassen wir uns live unterschreiben.
Okay. Ja. Wann ist denn hier euer Event mit den ganzen Jungs?
Ihr habt doch Samstag.
Samstag
ab 17 Uhr Local Time sind wir im Hotel, falls ihr irgendwo in der Nähe seid und uns zuhört, The Shaw in Santa Monica, also direkt am Pier. Ich werde auch noch losgehen und Bubba Gump Shrimp Company mir noch was kaufen. Aber ich habe was unglaublich Geiles gesehen. Ich habe, also apropos Snoop Dogg, hast du schon mal Flipflops mit Naturgras gesehen? Die du gießen musst.
Flipflops? Was?
Ja, gibt's hier im Geschäft.
Na gut, wenn es das gibt, dann in Amerika natürlich. Ja.
Also ich glaube aber, das ist Kunstrasen.
Da stand Real Grass.
Ja, Astrograss oder Astroturf.
Ja, weiß ich nicht.
Also ich glaube nicht, dass die im Schaufenster die ganze Zeit Real Grass, also kommt drauf an, was für ein Gras. Also,
das ist Snoop Edition.
Das ist Snoop. Ja, Snoop.
Das ist der erste Schuh, den man noch rauchen kann.
Obwohl, ganz ehrlich, wenn ich bei 30 Grad diesen Schuh... Weißt du, wie das... Ey, ohne Scheiß, das geht ein bei meinen Füßen.
Das ist Käsegras.
Oh dann, mein Gott, Leute. Eigener Geschmack quasi.
So, aber wir müssen natürlich jetzt nochmal über das reden, was am Sonntag ansteht. Also Kickoff, Tralala Nationalhymne und dann geht sie ja los, die wilde Fahrt. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Hast du schon gekocht heute eigentlich?
Nee, noch nicht. Ich bin tatsächlich in den letzten Tagen komme ich irgendwie zu gar nichts. Also ich bin irgendwie nur im Stress, weil Super Bowl Woche ist immer geil, wisst ihr ja selber auch, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend und man muss viel erledigen. Die Box ist angekommen, es ist super viel, es sieht super geil aus. Ich glaube, ich werde entweder nach dem Podcast oder morgen das erste Mal kochen und die Leute wollen das natürlich auch wieder hier im Stream verfolgen, wie ich da scheitere, weil ich mich, ich schnippel halt mit Liebe. Wenn ich eine Zwiebel schneide, dann dauert es mal 10 Minuten, weil es halt, ich will mir A, den Finger nicht abschneiden und B, will ich das liebevoll machen. Das wird wahrscheinlich...
Du hast schon die Tränen in den Augen dabei.
Ja, okay, das vielleicht auch. Da steht, so ein Gericht dauert eine halbe bis dreiviertel Stunde und das stimmt, glaube ich, auch für jeden normalen Menschen. Für mich dauert das halt 2 bis 3 Mal so lang, weil ich einfach ein bisschen langsam bin.
Digga, du sollst ja nicht Barry White anmachen und hoffen, dass die Zwiebel sich von selber auszieht. Du musst sie schon du musst sie schon pellen und dann geht's los, die wilde Fahrt. Aber
Snackshit schreibt gerade, warte kurz, Snackshit schreibt gerade, Mike muss selbst Wäsche waschen, schon ist er direkt gestresst. Ja, ist so. Es ist wirklich so. Also alleine auf einmal einen Haushalt schmeißen, ist halt dann auch mal anstrengender als sonst.
Oh, Mom.
No.
Mi, 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 mi.
Ach, weißt du, ihr beide sitzt da bei 30 Grad irgendwo in L.A., könnt schön gestern irgendwo Steak essen und ich muss hier meine Wäsche waschen. Steak. Das ist wirklich...
Steak, Digga, ich hatte gefühlt gestern eine halbe Kuh.
Okay.
Also wirklich, ja, eine
und halbe, weißt du was, Carsten? Du hast die beste Freundin, die Moni, die ist so süß. Die hat mir heute...
Warte, wir haben übrigens einen Song für dich.
Das war jetzt nicht Roman, oder? Roman, wir sind ein Team. Das ist safe Roman. Ich kenne Romans Handy, ich kenne Romans Humor, ich kenne Romans Musik. Ihr seid so gemein. Guck, er gickelt. Wie so ein kleines Mädchen auf dem Schulhof.
Ja,
bevor ich wollte sagen, Moni, ja. Moni ist sehr süß, Carsten, weil Moni hat mir eine Frage gestellt, die sie dir stellen wollte, aber sie hat gesagt, nee, lass den Carsten mal da drüben Spaß haben in den USA, ich nerv ihn nicht damit, ich nerv damit lieber Mike. So süß ist deine, ja, Freundin, dass sie dich damit nicht belasten will und mir dann schreibt.
Ja, ich bin ja auch belastet mit ihm, von daher reicht das ja schon.
So, jetzt mein Betreuer. So,
apropos verstehst du? Autoschlüssel, nehme ich nochmal schnell mit.
So, apropos, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, wenn wir schon die ganze Zeit über Mike und über Mikes Nahrungsaufnahme sprechen, an dieser Stelle eine kurze Pause zu machen. Und geht um Essen. Also Mike hat Essen inklusive Pastinake. So, weiter geht's.
Vor allem richtig geile Gerichte, ne? Also die haben mir echt eine schöne Auswahl da zusammengestellt. Ich freue mich sehr.
Ich kann dir als erfahrener Papa, darf ich dir jetzt mal mitteilen, dass Pastinaken, bitte, wirklich eine sehr gesunde Nahrung ist, die gerade auch Kleinkinder bekommen, die ein bisschen Unverträglichkeit haben, also das ist praktisch der Übergang von Muttermilch zu Brei. Ist zwischendurch auch Pastinake. Also kann nicht schlecht,
okay, für dich sein. Okay, ich habe, also vor allem, es gibt, Dankeschön, es gibt Harissa Hähnchenbrustfilet, glaube ich. Ich muss erstmal googeln, was Harissa ist. Ich habe das vorhin schon mal
gesagt. So hieß das Hähnchen, Mensch.
Nee, alle wussten, dass Harissa
ist. Das war die Schwester von Clarissa.
Nein, Harissa ist irgendwas mit einer Soße, die ein bisschen schärfer ist. Also ich kann das nicht. Ich lerne auch dazu. Yo. USA und den beiden, sagst du. Das wird die erste Folge auf Spotify, die gesperrt wird.
Was? Wir haben doch... Da.
Ja, also, was?
Nein, jetzt ernsthaft. Ich habe ja das
Rezept... Naja.
Ich habe ja das Rezept von dir hier mir fleißig angeguckt. So. Und,
das ist... Seid halt, ihr nüchtern?
Natürlich sind wir nüchtern.
Ich frage immer so.
Es ist 9.24 Uhr bei uns. Also,
wenn ja, Carsten also, ist, und Roman.
Wenn mit Pflaumen-Balsamico-Soße hat er gegessen. Habe ich doch gesagt. Okay. Das ist vor allem High-Protein.
Das ist sehr gut.
Ja.
Das ist sehr gut.
Du weißt schon, dass... Also, ja, Bruni ist nicht da, aber ist egal.
Oh mein Gott.
Ja, okay, keine schlechten Wortspiele mehr.
Jetzt. Er hat eine mechanische Uhr.
Die geht immer sehr gut. Sehr korrekt. Trägst du deine Uhr rechts?
Ihr seid safe, nicht nüchtern. Auf gar keinen
Fall. Ich weiß nicht, ob
ihr im Kaffee... Diesen
dieses Kaffee. Weiße Pulver in dem Kaffee, das ist doch nicht so gut, glaube ich.
Ruf mal bei diesem Wolfgang Puck an.
Was er in dem weißen Pulver
ist. Vielleicht heißt er eigentlich mit dem echten Namen Pablo Escobar. Nein, wir sind einfach nur gut drauf, weil es ist einfach eine geile Erfahrung hier. Es ist einfach wirklich, Los Angeles ist nicht schön, so. Also aber teilweise, aber es ist wirklich...
Interessant.
Also erschreckend viel Armut. Also du kannst hier nicht rausgehen und dich jetzt irgendwie, weißt du, wie in Hamburg oder in München im Park direkt auf die Bank setzen. Also wir haben uns einen Kaffee geholt, wollten uns auf die Bank setzen.
Die sind alle besetzt?
Die sind alle besetzt. Da leben Menschen.
Wie kriminell, dass alle Bänke besetzt sind. Das ist ja wirklich kriminell.
Nein, da leben Menschen,
nicht mit Sitzenden, sondern mit schlafenden
Menschen. Ach so. Mhm.
Da leben Menschen. Und Alter. Auf dem Weg zum, also ich bin heute Morgen um 6 aufgewacht, Ortszeit, weil irgendwie im Innenhof hier Rambazamba war. Und dann bin ich zu unserem Café gegangen, wo wir Kaffee geholt haben das letzte Mal. Und mir sind 5 Leute entgegengekommen und alle 5 waren komplett obdachlos. Und das ist so schlimm, weil durch diese ganze Covid-Geschichte, weil es hier ja keine soziale Absicherung gibt, die Leute sind, also es hat so viele Menschen hier voll erwischt, das ist wirklich schier unglaublich.
Das vergisst man oft, ne? Man denkt ja immer so, Los Angeles, so das ist Prunk, das ist Hollywood, nee, das nicht. Ist Stars, aber die Schattenseite, glaube ich, die sieht man echt nur, wenn man selbst vor Ort ist und mal guckt.
Ja, vor allen Dingen, wir sind ja hier wirklich an einem Glamour-Spot. Ne? Ja. Also Santa Monica Pier ist also Hochglanz. Ja? Das ist wirklich toll, eigentlich alles schön hergerichtet. Und auch Downtown LA, also Hollywood Boulevard, da sind so viele Leute, die in der Ecke einfach im Eingang eines Restaurants liegen.
Ja, und das stört.
Und also, schlafen. Also als wir gestern mit dem Uber zum Essen gefahren sind, da war wirklich auf dem Weg dauernd irgendwelche netten, normalen Restaurants, die man kennt. Und im Eingangsbereich hat dann jemand gepennt. Also das ist Wahnsinn. Das ist einfach ein Bild, was hier überall, also egal in welcher Gegend, ob du jetzt Hollywood Hills warst, ob du Beverly Hills bist, ob du Hollywood Boulevard oder Santa Monica, überall ist das zu sehen. Und das ist was, was wir in Deutschland nicht kennen. Und da kann man wirklich eigentlich nur glücklich und zufrieden sein, dass wir ein Sozialsystem haben, das doch deutlich besser funktioniert als woanders auf der Welt.
Und du kennst mich ja, Mike. Ich kann ja immer nicht, kriege immer so ein Helfersyndrom. Also ich habe hier gefühlt extra schon Kleingeld geholt. Und also ja, es ist nicht cool. So, aber wir müssen natürlich über das Spiel sprechen. Und das Spiel hier wirft, also jetzt, nachdem wir wissen, das Spiel ist in Deutschland. Wir wissen zwar noch nicht, welche Teams. Wir können uns zwar eins und eins zusammenzählen. Aber offiziell ist es noch nicht. Jetzt wissen wir aber, es ist München, dann Frankfurt, dann wieder München, dann wieder Frankfurt. So, das ist schon mal das eine. Das war natürlich ein ziemlich großer Bohai. Und deswegen gab es ja auch diesen Media Day durch Covid und so weiter und so fort, nicht in der klassischen Form, wo du alle möglichen Spieler, wo du Zugriff haben darfst und wo du ja wirklich alle möglichen Fragen stellen kannst. Deswegen gab es sehr, sehr viel virtuell. Und wir haben uns irgendwie alles Mögliche angeguckt. Ich habe gestern Abend, nachdem wir essen waren, mir ein paar Sachen angeguckt. Also es ist schon tatsächlich extreme Motivation bei den Bengals zu spüren. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass sie halt nicht zu der NFL Honors Geschichte gegangen sind. Und bei den Rams geht schon wieder mit diesem Laissez-faire-Gedöns los. Also hier OBJ macht schon wieder einen auf Dancing Queen. Das ist fürchterlich. Aber auf der anderen Seite hast du Leute wie Aaron Donald, der mal ganz klipp und klar gesagt hat, für mich gilt bis Sonntag nur ein Motto, nämlich Vollgas. Da habe ich ein bisschen Angst um Burrow. Also wenn der Mann nochmal deutlich sagt, für mich gibt es bis Sonntag Abpfiff nur ein Motto, jeden Tag Vollgas. Der trainiert mehrfach am Tag. Also das wird nicht schön, glaube ich.
Also ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen. Ich habe mir auch viele Interviews angeschaut. Die müssen das ja jetzt echt ein bisschen anders regeln als die Jahre zuvor. Also so zum Beispiel so ein Doppelinterview mit Taylor und McVay ist dann halt über Zuschaltung und nicht über vor Ort sozusagen. Ich finde nicht, dass die Rams teilweise lässig wirken. Ich fand zum Beispiel den Call zwischen Jarvis Landry und OBJ sehr, sehr krass. Wie Landry OBJ halt sagt, das hast du dir verdient. Ich kenne dich seit Jahren, ich kenne dich seit Ewigkeiten, ich gönne dir das. Du warst immer jemand, der hart gearbeitet hat, da, wo es die Leute nicht gesehen haben. Und OBJ wirkte da schon sehr berührt von dem, was sein Receiver-Kollege oder ehemaliger Mitspieler gesagt hat. Ich meine, die beiden waren ja zusammen bei den Browns. Ich fand auch, McVay wirkt viel lockerer als damals gegen die Patriots. Ist natürlich klar, ne? Wir vergessen so ein bisschen, McVay ist ja, der hat die Chance, der jüngste Coach zu werden, der den Super Bowl gewinnt. Das hat man ja gar nicht so auf dem Schirm, wie jung der eigentlich noch ist. Ich glaube, 36 ist er. Ja, genau. 36 Jahre
jung. Und er ist das zweite Mal schon drin.
Das zweite, und das merkst du, dass es schon das zweite Mal ist, weil damals war er extrem angespannt, er wollte gegen Belichick unbedingt der sein, der ihn auscoacht, er wurde ausgecoacht. Jetzt dieses Mal, die Erfahrung, das drumherum hat er alles schon mitgenommen und weiß, wie es ist, bei diesem Call mit Taylor zusammen, da wurde er gefragt von der Journalistin, ja, hier, wie bereitet ihr aufs Spiel vor, die erste analytische, taktische Frage direkt und er erstmal so ganz locker, ey, ich hätte erstmal so gern so einen geilen Hintergrund wie Taylor da drüben. Das sieht ja mega aus mit dem Bengals-Logo da hinten. Ich sitze hier in meinem Office vor irgendeinem Bücherregal. Also der wirkt irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so angespannt. Und ja, ich glaube, das könnte was Gutes sein für die Rams. Taylor hingegen wirkt sehr darum bemüht, einfach alles auszublenden. Ich glaube, Taylor tut so, als wäre das ein ganz normales Regular-Season-Spiel, damit die eben so spielen wie immer und nicht irgendwie durch das ganze Bohai zu aufgeregt sind. Das kann aber, finde ich, ein Problem werden, weil wenn sie so tun, als wäre es ein normales Spiel, spätestens eine Sekunde vor Kickoff, wenn sie in diesem Stadion stehen und wissen, scheiße, das ist das Super Bowl, das ist halt kein normales Footballspiel.
Da muss ich dir ein kleines bisschen widersprechen als ehemaliger Spieler.
Du kannst doch voll gegenreden.
Der doch einige Meisterschaftsspiele auch gespielt hat. Natürlich auf anderem Level, klar. Aber also erstmal kennen sich Sean McVay und Zach Taylor ja sehr gut. Die haben ja zusammengearbeitet, 3 Jahre lang. Und Zach Taylor weiß genau, wie die Vorbereitung eines Super Bowls funktioniert. Der hat halt mit McVay auch lang genug auch zusammengearbeitet. Und er weiß auch, wie er seinen Stil inzwischen in Cincinnati hat. Und jeder Coach geht ja in seine Vorbereitung, wie er sein Konzept eigentlich immer macht. Und du musst den Super Bowl eigentlich als normales Spiel betrachten. Du darfst dir nicht schon, wenn du dir die Hose anziehst, die gleiche voll machen, weil du hast ja ein ganz normales Footballspiel vor dir als Spieler und als Trainer. Der Vorteil ist, dass McVay und Taylor sich halt kennen. Die haben ein ähnliches System und das war übrigens gerade nur Carsten Stuhl, der hier gerade geknackt hat, weil er sich zurückgelehnt hat. Also nichts kaputt gegangen.
Ich bin dick.
Ja. Und du hast halt die Möglichkeit, als Spieler dich wirklich auf dieses Spiel zu fokussieren, auf deine Aufgabe. Wenn du anfängst, das Drumherum an dich herankommen zu lassen, dann hast du ein Problem, weil du nämlich dann nachdenkst. Und Nachdenken während eines Footballspiels bringt nur eins, und zwar Schmerzen. Egal, ob du gut oder schlecht spielst, ja, wenn du nachdenkst, dann machst du was falsch. Du musst instinktiv arbeiten mit dem, was du gelernt hast, mit dem, wo du dich vorbereitet hast. Du musst deinen Job machen. Do your job. Das kennst du selber als Patriots-Fans. Dieses Motto gab es lange genug. Das ist aber die Aufgabe jedes Spielers, jedes Betreuers, jedes Staff-Mitglied, jedes Coaches. Die müssen einfach ihr Job machen. Und was zum Beispiel damals von McVay im Finale gegen die Patriots nicht funktioniert hat, war, dass sie ihren Job gemacht haben. Weil sie nämlich das Laufspiel überhaupt nicht ins Rollen bekommen haben. Ja, okay, damals war halt auch Todd Gurley verletzt und es gab Hendricks und es gab halt immer Leute, die einspringen mussten und es mussten immer Leute Aufgaben machen, die sie sonst nicht unbedingt so gemacht haben. Und das ist genau der Punkt. Er wurde damals einfach mal gegen die Wand gespielt, weil die Patriots eine super Defense hatten und ihr Play-Action-System nicht funktioniert hat. Jetzt inzwischen ist es ganz anders. Matthew Stafford ist ein reiner Passer, ja, also der ist ein Pocket-Passer, der kann natürlich auch aus der Pocket ein bisschen raus, der ist mobil genug, immer noch mit 33 auch die Sachen zu verlängern, die Spielzüge, und er hat im Endeffekt ja fast das gleiche Potenzial an Waffen, was damals auch Jared Goff hatte. Natürlich ein bisschen andere Namen, aber die Spielertypen, die sind ziemlich ähnlich. Und du siehst es ja an den Werten und an den Zahlen, was Stafford hier hingelegt hat. Das ist einfach mal Arsch auf Eimer, Faust aufs Auge, was McVay und Stafford zusammen machen. Also das passt. Andersrum müssen die Bengals natürlich genau das rauslassen aus ihren Köpfen, dass sie eigentlich das Problem haben, dass sie immer hinterhergerannt sind in den Spielen. Warum machst du hier alles kaputt?
Ich habe nur einen Aufkleber abgemacht, ja. Weil der halt, du kennst meinen inneren Monk.
Ja, ja.
Nein, guck mal, Carsten kann nicht länger als 3 Minuten zuhören.
Ja, Roman, ja, aber jetzt nervös. Bin ich da, jetzt mache ich mal. Also du hast ja bei den Bengals die Situation gehabt, dass sie ganz oft den Rückständen hinterhergerannt sind und immer aufholen mussten, immer enge Spiele hatten. Lass jetzt mal die Situation kommen, dass sie mal 7-0 oder 14-0 führen. Das ist eine ganz andere Situation. Dann heben die ab und denken, die sind schon unter dem Hallendach. Und das muss Zach Taylor verhindern. Die müssen ihr Spiel spielen und du darfst das gar nicht so an dich rankommen lassen, dass da Milliarden Menschen an den Fernseher zuschauen, dass dann volles Stadion ist.
Das ist mir in der NFL auch
immer. Ne? Also von daher ist es okay. Die Stimmung wird natürlich besonders sein, aber du darfst das nicht an dich ranlassen.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube halt, das wird gar nicht so einfach. Das meinte ich eben, das eben nicht an dich ranzulassen, weil du hast ja auch bei den Bengals sehr, sehr viele junge Spieler. Klar, du hast auch sehr, sehr viele coole, die in ihren Venen Eis haben, wie es so schön heißt. Also das wird neben dem ganzen taktischen, analytischen O-Line hier, Receiver-Korb da, die Schlüsselfaktoren. Für mich ein ganz, ganz großer Punkt ist eben, inwiefern lassen sie das an sich ran. Sie wollen es natürlich nicht an sich ranlassen, das will niemand. Aber so ein Joe Burrow, so ein Jamar Chase, die sind dann halt auch keine Ende 30 und haben schon jede Season NFL erlebt. Aber auch sie haben ja schon
ein Championship-Game gewonnen, ne?
Beide. Genau, zusammen. Sie wirken unfassbar gefestigt, klar. Aber es ist halt auch trotzdem noch irgendwo ihr erster Super Bowl. Und wenn sie so spielen wie immer, dann haben die Rams ein Problem. Wenn sie aber ein bisschen nervös sein sollten, weil wir dürfen nicht vergessen, es sind immer noch junge Menschen, dann wird es spannend. Was glaubst du, Carsten? Glaubst du, Joe Burrow ist immer noch der coole Cool Joe? Ich meine, Joe Montana hat schon gesagt, er gibt den Namen Joe Cool ab, ne? Er hat gesagt, ich bin zu alt, Joe Burrow kann ihn gerne haben.
Ja,
hat er
selber gesagt? Also Joe Montana war schon die coolste Katze, die es gab. Also ich erzähle ja immer wieder gerne die Geschichte von Joe Montana, der einfach mal, damals gab es ja halt noch keine Headsets und keine Tablets, da gab es ein Telefon, mit dem konntest du von unten, vom Feld oben in die Coaches Booth telefonieren. Und Joe Montana hat bei einem echten Spiel, das ist die geilste Geschichte, überlegt die ganze Zeit, guckt dieses Telefon an und denkt, wenn das ein Telefon ist, kann ich damit auch zu Hause anrufen. Dann hat er wirklich während des Spiels, also in Amerika musst du einmal oben drauf drücken, auflegst.
Die neuen Vorräte.
Ja, erstmal musst du zweimal auflegen. So, das ist also so tick, tick und dann musst du die 9 drücken. Und dann hast du bei jeder damaligen Hotel- oder Großanlage, wo du Telefone hast, kannst du raus telefonieren. Und dann hat er während des Spiels seine Frau angerufen.
Das hat er übrigens bei jedem Spiel gemacht. Er hat es immer wieder probiert und bei dem einen hat es funktioniert, da hat er plötzlich während des Spiels seine Frau am Telefon gehabt.
So, also der Typ war schon eine coole Katze. Und ich wollte jetzt gar nicht, weil mir eben langweilig war, sondern ich habe so einen Monk in mir. Hier war so ein Aufkleber mit so einem QR-Code auf dem Tisch. Und dadurch, dass wir das erste Mal jetzt diesen Schreibtisch hier regulär benutzen, fiel mir auf, der war schief und die Ecke kam hoch. Das kann ich nicht sehen. Das macht mich wahnsinnig. Gott. Aber um jetzt das nochmal kurz zusammenzufassen. Also ich verstehe euer beiden Argumentationen, dass die natürlich rein theoretisch cool sind. Trotzdem werden die, also wenn du, ich schwöre dir, wenn du Joe Burrow jetzt ein Stück Kohle in Po steckst, dann hast du Sonntag nach Apfelfass und Diamanten. Denn die wissen, wissen ganz deutlich, also Punkt 1 sind die Bengals nur da, weil die Chiefs sich mehr oder minder, also die haben Suizid auf dem Feld begangen, also sportlich, nach zum Ende der ersten Halbzeit, das war sportlicher Selbstmord. Die haben diese 3 Punkte nicht mitgenommen, die haben Hochnäsigkeit gezeigt und haben dadurch irgendwie das Spiel mehr oder minder weggeschmissen. Und die Bengals haben es eiskalt benutzt. So, aber sie haben jetzt nicht die Chiefs komplett im Grund und Boden gespielt. Sie brauchten ein bisschen Hilfe und sie brauchten ein bisschen Glück. So, und auf der anderen Seite, die Rams, brauchen wir auch nicht zu vergessen, 24-Punkte-Führung gegen die Bucks. Auch also ins Straucheln gekommen. Und beide Teams wissen, dass sie auch gerne mal ins Straucheln kommen. Und da muss man halt wirklich sagen, die Anspannung wird phänomenal sein. Also ich glaube wirklich, der den besseren Start erwischt in die Partie, der kann auch wirklich vom ersten Moment an dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Aber dafür musst du halt wirklich fokussiert gleich am Anfang spielen.
Jetzt kommt er wieder. Einspruch. Wie viele Endspiele hast du gewonnen?
Ach, Alter, ja, jetzt mach hier nicht
die. Nee, es geht nicht darum, wie viele, sondern wie viele Endspiele hast du mitgespielt?
Ja, okay.
Ja. Einige. Ist völlig egal, ob du in Führung gehst oder ob du in Rückstand gerätst. Du musst deinen Stiefel spielen. Du hast ja eine Vorbereitung für dieses Spiel gemacht. Du machst ein Schedule. Die ersten meistens 17 Spielzüge sind in der Offense meistens schon hinterlegt. Ja, also du hast eine gewisse Anzahl an Spielzügen, die du erstmal abspielst, um zu gucken, wie ist der Gegner heute auf dich eingestellt. Deswegen, das ist genau der Punkt. Du musst deinen Gameplan durchspielen. Du musst das machen, was du dir vorgenommen hast, und dann anzupassen, diese Schrauben zu drehen, was an dem Tag gegen diesen Gegner geht. Das kann ein Vorteil und Nachteil für beide Coaches sein, weil die sich kennen, weil sie beide in der Offense ähnlich ticken und weil sie halt auch gerne vertikal das Spiel stretchen. Ja, also das heißt, du hast immer einen Big Shot dabei. Du musst dann aber nicht in Panik geraten und den Panik-Button drücken, um dann sofort alles umzuschmeißen. Und deswegen ist es eigentlich relativ egal, ob du jetzt mit dem Kickoff gleich den Kick-Return-Touchdown kassierst oder ob du mit dem ersten Drive gleich einen Touchdown machst oder eine Interception wirfst. Völlig egal. Dein Gameplan ist für so ein Spiel über 3,5 Stunden angelegt und dann im vierten Quarter, und da sind beide Mannschaften unterschiedlich. Wenn du überlegst, dass die Bengals in den Playoffs viele Comeback-Geschichten gemacht haben, also die lagen deutlich hinten, die Rams, ja, haben es auch geschafft, gegen die 49ers 10 Punkte aufzuholen, aber das sind andere Wege ins Finale gewesen. Und da kommt es halt drauf an. Also im vierten Quarter, Last Play, Fourth Quarter, Last Play, da kommt es drauf an. Deswegen, bis dahin, spiel dein Spiel.
Ja, ich bin trotzdem so ein bisschen schon beim Carsten. Ich finde schon, dass wenn ein Team, sagen wir mal, mit einem Score oder mit 1,5 bis 2 Scores führen sollte, hat das andere Team es extrem schwer. Also klar, beide können Comebacks irgendwo erzielen. Es ist trotzdem, ich weiß, was du meinst, Roman, und du hast natürlich recht, weil du hast auch die Erfahrung gemacht, wir nicht, das stimmt schon. Aber es ist trotzdem der Super Bowl. Es gibt kein vergleichbares Spiel. Wir spielen auch immer das gleiche Spiel, es ist Football, klar, aber es ist trotzdem irgendwo das Super Bowl. Und sollte irgendjemand dann da zum ersten Mal drinstehen und dann doch zum ersten Mal in seinem Leben diesen Gedanken zulassen, dann könntest du wirst es nicht, aber du könntest ein Problem bekommen. Und ich habe vor den Playoffs gesagt, ich halte die Rams mit für den größten Favoriten auf den Super Bowl. Jetzt haben sie die Chance zu Hause gegen die Bengals. Ich glaube, McVay wird einen unfassbaren Gameplan hinzaubern, weil ich den einfach als Trainer extrem wertschätze. Wenn es normal läuft, sehe ich kaum einen Weg an den Rams vorbei. Sollten die aber zu viele Fehler produzieren, weil, warum auch immer, dann ist das die Chance der Bengals, da reinzutragen und da das Momentum mitzunehmen und da das Spiel zu gewinnen.
Aber ist das nicht das, was wir damals auch über die Rams gedacht haben, als Coaching-Mastermind, und dann kam Belichick, hat
gesagt, aber,
warte mal, ich mache mal Oldschool, ich nehme dir einfach mal irgendwie den Lauf weg und schon, Samba-Zamba, haben wir nur ein 13-10.
Taylor ist nicht Belichick und ist das zweite Mal für McVay. Es ist das zweite Mal für McVay, der wird auf jeden Fall daraus gelernt haben, und 1-2 Spieler sind dazugekommen, also so ein Von Miller neben den Aaron Donald. Viel Spaß auf jeden Fall, lieber Joey B. Ich hätte so 1-2 Ja- oder Nein-Fragen an euch, wo ich gerne wissen würde, was ihr glaubt, ob das stattfinden wird oder nicht. Ja, ich weiß, du liebst diese Fragen. Erste Frage wird sein, ich kann mir vorstellen, dass Mr. Ramsey und Mr. Chase sich sehr häufig begegnen werden am Sonntag. Wird Jamal Chase gegen Ramsey in der Coverage einen Touchdown erzielen?
Ja, aber es wird keinen Unterschied machen.
Nein.
Okay, nächste Frage. Wird Joe Burrow eine Interception werfen?
Kann ja durchaus passieren.
Ja. Ich bin ja mit Roman Motzkus hier.
Aber Stafford auch.
Ja, denn das ist eben der Punkt. Jesse Bates der Dritte, also ist Next Gen Stats, also Roman Motzkus sozusagen Abendlektüre, ist, was das angeht, das ist also wirklich ein Ballhawk, den du nicht unterschätzen darfst. Und Matthew Stafford hat jetzt in den letzten Wochen das extrem gut gemacht und auch wirklich sich gesteigert, hat die Pässe weggelassen, die man irgendwie immer wieder mit der Brechstange gesehen hat. Aber wir unterschätzen immer die Secondary der Bengals. Wir tun immer so, ja, und Ramsey und bla bla bla.
Aber fragt aber, ob Burrow eine Interception wirft.
Ja, wir haben gesagt, Matthew Stafford auch. Deswegen. Ja, okay. So, sag ich ja. Also beide, um die Frage kurz zu beantworten.
Beide.
Antwort C.
C. Wir nehmen C und möchten lösen. Antwort C.
Das, was viele ja predikten, wird Aaron Donalds Joe Burrow sacken?
Ja.
Durchaus.
Die Frage ist, wie oft?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie werden Aaron Donald natürlich so gut es geht verteidigen. Ich glaube, es ist eher die Zeit von Von Miller. Ich glaube tatsächlich, also Aaron Donald kann sein. Ich glaube, Von Miller ist tatsächlich noch die Ehre-Personalie, die durchbrechen kann.
Leonard Floyd.
Ja.
Ja,
auch Floyd.
Das Gute ist ja für die Rams, die spielen ja nicht mit einem Pass-Rusher inzwischen. Ne? Die haben ja den Druck außen auf beiden Seiten und durch die Mitte. Das heißt, du hast 5 Offense-Liner, den Tight End und im Zweifel noch einen Running Back. Das heißt, du hast 7 Leute, die blocken könnten. Von den 7 Leuten müssen die dann im Prinzip ja auch 7 Leute dagegen verteidigen. Das heißt also, du hast die 4 Down Linemen und du hast 3 Linebacker. Meistens spielen inzwischen die Teams mit nur noch 2 Linebacker, weil sie halt mit gerade gegen passlastige Teams mit Nickelback spielen. Das heißt also mit 5 Defense Backs. Wenn du aber Leute hast, die von außen eine Zange bilden können und diese Zange wird in der Mitte nochmal durch einen Dorn in Sachen Aaron Donald verstärkt, dann hast du ein Problem. Und du hast ein Riesenproblem, wenn du eine Offense-Line hast, die nicht mal eine Drehtür ist, sondern da ist gar keine Tür drin in dem Rahmen.
Und deswegen mache ich jetzt mal den Roman Motzkus. Statistisch gesehen ist es nämlich so, dass die Rams ja auf dem ersten Platz des Pass-Rushes liegen. Aber wir müssen über die Bengals O-Line reden, denn die sind als Unit auf Platz 3, ich klinge wie Roman Motzkus, auf Platz 30 gemäß ESPN Metrics. Und wenn man es einzeln runterbricht, also auf die 5 O-Line-Spots, wenn man den Tight End und den Running Back noch dazu nimmt, ist keiner besser als Platz 25. Also das spielt schon dem Rams Pass-Rush sehr, sehr, sehr in die Karten.
Und da musst du nochmal die Credits rausholen für Joe Burrow, was der mit dieser O-Line da alles angestellt hat, dass er trotzdem die so weit geführt hat.
Der Punkt ist ja der, noch ein, ganz kurz, ja? Das letzte Ding reinzumachen. Du kannst ja, du kannst ja Joe Burrow unter Druck setzen. Dann wird er bei der klingelt
nicht. Oh!
Ist das unser Telefon?
Oh, oh. Was ist denn das für ein ekelhafter Klingelton?
Hello?
Hello there. Hello, Moto.
Yeah, ich mach mal weiter.
Can you tell him we just need more like 15, 20 minutes and we come down.
Ach so, wir haben Termine.
Thank you. Thank you, bye.
Pass auf. Wir waren jetzt da, wir wissen, Joe Burrow hat 10 Passversuche. Davon wird er 4-mal gesackt. Er bringt 3 kurze Bälle an und aus diesen 3 kurzen Bällen, ja, also die anderen 3 sind incomplete, aus diesen 3 kurzen Bällen macht er aber 70 Yards und 2 Touchdowns. Das ist ja genau seine Spielweise. Er spielt kurze Bälle, wenn es sein muss. Seine Receiver, ich meine, der hat eine super geile Receiving Crew. Ja? Also Higgins, du hast Boyd, du hast Chase, du hast noch Mixon, der auch noch Bälle fangen kann. Usama wird auf jeden Fall auch wieder fit sein, denke ich mal. Der wird alles geben, dass er als Tight End dann auch spielen kann. Und das ist genau der Punkt. Du kannst ja, ich habe ein German Super Bowl gewonnen 1989 mit minus 13 Yards Lauf. Und Alter. 389 Yards Passing und 4 Touchdowns. Also das sind Dinger.
Vergiss mal El Bundy jetzt.
Ja, also nicht ich habe die 4 Touchdowns gemacht, ich habe nur einen gemacht. Aber unser Quarterback hat halt so weit geworfen. Wir haben halt einfach geworfen. Der wurde gesackt. Wir haben Safety kassiert, weil unser Quarterback überhaupt nichts machen konnte. Aber was macht er? Aus 10 Pässen kommt halt 3 Dinger an und die 3 Dinger sind halt 2 Touchdowns. Und das ist genau die Spielweise der Bengals. Ja, du kannst ihn nicht die ganze Zeit verteidigen, dass er gar nichts schafft. Und mit seinen Receivern, die so viel Yards auf der Catch machen und die so gefährlich sind, sich zu separieren und spektakuläre Catches machen. Ich meine, wir reden alle nur über Chase, aber Boyd und Higgins sind richtig gute Receiver. Und die sind auch über 1000 Yards. Also ich meine, da kannst du eigentlich nur wählen, Pest oder Cholera, wenn du vorne den Druck zwar bringst, aber irgendein Ding kommt an, dann muss die Passverteidigung halt auch mal durchgehen.
Überleg mal, T. Higgins 7,9 Yards pro angespielten Ball. Also das sind schon mal fast 10. So, und dann legt er immer noch 4 bis 5 Yards im Schnitt, also 4,3 oder irgendwas, nach dem Catch auf jeden Fall garantiert hin. Das ist schon amtlich. Also da muss man wirklich sagen, das sind Werte, wenn du solche Spieler hast, dann kannst du den Druck auch weggenerieren. Dann kannst du ihn halt auch irgendwie wegcoachen. Dann sagst du, okay, dann spielen wir in die Richtung, spielen wir in die Richtung. Und dann machst du genau das, was Roman gerade sagt. Einziges Problem ist natürlich, es ist natürlich disruptive und es ist echt unangenehm, wenn du die ganze Zeit von rechts, von links, von oben, von unten auf den Kopf kriegst. Und dann kann natürlich auch was schief gehen. Das haben wir gesehen, ob jetzt Interception oder Fumble oder. Also für alle Bengals-Fans, es muss rund laufen. Dann kann es was werden.
Nächste Frage. Welcher Rams-Spieler wird die meisten Touchdowns für sein Team erzielen? Cooper Kupp, OBJ, Akers, irgendwer anders? Wen habt ihr da im Kopf?
Aaron Donald. Nein, also es ist genau dasselbe. Also es ist das, was Roman gerade sagt. Du wählst zwischen Pest und Cholera. Du weißt nicht, wer oder was ist jetzt die beste Anspielstation. Cooper Kupp wird natürlich gedoppelt. Der wird einen ganz, ganz schwierigen Tag haben. Aber, und da sind wir wieder bei, ja, da sind wir wieder bei dem, was Kollege Roman gerade gesagt hat. Es sind ja immer wieder die Momente da, wo Spieler frei sind. Und OBJ hat jetzt das erste Mal seit gefühlt 1200 Spielen ein 100-Yard-Spiel gehabt. Der ist on fire, der wird auch funktionieren. Also ich glaube tatsächlich, Touchdown-technisch wird's ausgewogen. Da wird jetzt keiner mit 3 oder 4 rausstechen. Aber also Cooper Kupp wird 100%ig einmachen, das glaube ich schon.
Es ist eigentlich auch ziemlich egal. Im Endeffekt ist das jetzt eine Zeit, wo die Egos ja völlig zurückstehen. Also du darfst jetzt nicht als Cooper Kupp oder als Jamal Chase, jetzt einen von jedem Team genannt, darauf aus sein, ich mache jetzt hier die meisten Touchdowns. Natürlich wirst du das beste Spiel spielen, klar, logisch. Aber es wird Cooper Kupp völlig am Arsch vorbeigehen, ob der nur 3 Bälle fängt und damit 30 Yard machst. Und dann machen halt OBJ und Akers und machen dann halt ihre Touchdowns. Völlig egal, weil am Ende des Tages zählt es nur, dass du einen Punkt mehr am Spielende auf der Anzeigetafel hast als die anderen. Wenn du so fokussiert bist nach dem Motto, ich mache jetzt aber 3 Touchdowns, ich breche jetzt hier alle Rekorde, dann hast du was falsch gemacht, dann bist du kein Teamplayer. Und im Football kannst du als Teamplayer alleine, also als Singleplayer, kannst du überhaupt nichts reißen. Deswegen, denen wird es auch egal sein. Wenn ihr aber auch die Rede von Cooper Kupp zum Offense Player of the Year gehört habt, als er sich da bedankt hat, bei wem er sich alles bedankt hat, nämlich bei seiner Crew, bei seinen Leuten und bei seinem Team, das sagt man nicht nur so, gerade in solchen Situationen. Natürlich sind es Floskeln manchmal, aber der Typ nicht. Also wer den sieht, der sieht ja aus wie so ein Bushwrecker, Hillybilly, der im Baumarkt arbeitet, wenn man ihn sieht. Also der Typ, der weiß halt ganz genau zu schätzen, warum er jetzt in dieser Situation ist, dass er der Leading Receiver der Liga war, der Triple Crown Winner, und dass er da hingekommen ist, wo er ist. Weil vor ein paar Jahren war Cooper Kupp, ja klar, das war ein ganz guter Wide Receiver, aber jetzt ist das Maß aller Dinge, weil er auch das passende Puzzleteilchen mit Matthew Stafford bekommen hat. Und wie gesagt, gut. Wenn du einfach nur dein Spiel, deine Aufgaben machst, dann hat die Mannschaft eine gute Chance zu gewinnen. Denn wir wissen alle, beim Football gewinnt die Mannschaft, die weniger Fehler macht. Du machst nie gar keine Fehler, das geht gar nicht.
Weil sonst würde ein Spiel, ich zitiere, wenn es nochmal 0-0 ausgeht.
Genau. Wer weniger Fehler macht, der gewinnt.
Das heißt aber trotzdem, also wenn du jetzt einen tippen müsstest, wer die meisten erzielt? Carsten meinte Cooper Kupp, glaubst du auch?
Ja. Nur von den Rams oder
insgesamt? Jetzt erstmal von den Rams war die Frage, ja. Also welcher Rams-Spieler erzielt die meisten Touchdowns? Akers, OBJ, Cooper Kupp,
weiß nicht. Ich würde auf Akers tippen, ganz ehrlich, weil sich viele Leute auf Kupp fokussieren werden. Der wird viel vorbereiten, der wird viel arbeiten und dann staubt sozusagen Akers das Ding ab. Also in Gerd-Müller-Manier, kurz vor der Endzone, mal schnell reingedrückt.
In Gerd-Müller-Manier, jetzt dreht er durch.
Nee, Abstauber. Also ich meine, das ist doch besser. Wer kann besser abstaubern als Gerd Müller? Abstaubern.
Abstaubern. Mario Gomez. Dann eine
wird angeschossen und macht ein Tor, ja.
Michele Mastria schreibt, auch wenn die Rams den Super Bowl gewinnen, was denkt ihr, wie es dann da weitergeht? Die können doch die Mannschaften der Konstellation kaum halten. Ich glaube, das ist denen gerade ziemlich egal. Ja, ich glaube, die wollen wirklich erstmal jetzt am Sonntag gewinnen und dann schauen sie mal.
Das ist wie Hangover. Am Montag werden die dann sagen, oh, also mal, wir haben ein kleines Problem. Aber bis dahin ist alles egal. Aber 9 Trades, die dazu geführt haben, dass sie da stehen, das muss man ja auch erstmal
sehen. Aber es ist gar nicht so schlimm in vielen Situationen, weil ich meine, die Saints haben ein viel größeres Problem. Die sind jetzt schon 30 Millionen über ihrem Salary Cap. Die Saints haben es ja schlimmer gemacht, die haben quasi Geld ausgegeben, was sie noch gar nicht hatten. Die Rams haben es ja ganz geschickt gemacht. Wenn du überlegst, dass zum Beispiel ein Von Miller einen Vertrag hat, der die Rams nur $750,000 kostet, weil der Rest wird noch von Hunter bezahlt.
Und ja, das ist schon OBJ, fast ein Raub.
Ja, und OBJ, der hat einen Minimumvertrag unterschrieben bei den Rams, weil er war ja entlassen worden bei Cleveland. Also so doof haben die es nicht gemacht. Und du wirst auch... Ja,
die wollen alle gewinnen.
Ja, klar, logisch. Du gehst zum Team, wo du eine Ringchance hast. Ne? Also das ist ganz normal. Und du hast halt jetzt eine Gelegenheit, das Ding zu rocken. Das wirst du völlig ausblenden. Der Rest ist Agentenarbeit in Zusammenarbeit mit den Teams. Und dann muss auch ein General Manager wieder den großen Taschenrechner rausholen und gucken, wen kann ich wie halten. Aber erstmal, das ist, wie Carsten sagt, erstmal ist das völlig egal. Ab Dienstag wird es losgehen, dass ein paar Leute überlegen, weil Montag werden ein paar noch einen dicken Kopf haben.
Guck mal, Mike hat uns gerade ein Foto geschickt, wie er da sitzt.
Och, wie ist ja süß.
Ich zeig mal in den Chat auch, wie ihr beiden da sitzt, weil du hast mir auch ein Foto geschickt. Guck mal, das sind gerade Roman und Carsten, wie sie zusammen für uns hier sich Zeit nehmen und aufnehmen, Leute.
Deiner hat Shorts sehr, sehr lieb von euch. Shorts, das bin ich. Ich ziehe aber auch gleich meine Shorts an.
Das sieht man auf dem Foto an.
Ja, und ich sehe da auf jeden Fall Coca-Cola noch am Start, der Kaffee von Roman.
Oh, stimmt, ich habe meine Cola mitgebracht.
So.
Die ganze Zeit noch mich hier so einen trockenen Mund habe.
Dann steht im Hintergrund noch ein Longboard-Bier, das muss ich noch in den Kühlschrank stellen. Und dann steht da noch ein Zitronensaft, der ist so lecker, der zieht dir zwar die Zehennägel hoch, aber ist lecker. Apropos Zehennägel, Trey Hendrickson. Wenn der einschlägt, ist das auch schmerzhaft. Matthew Stafford, wissen wir, wenn der unter Druck gerät, wird das echt hart. Für mich so einer der X-Faktoren in diesem Spiel ist tatsächlich Whitworth, weil der muss auf seiner Seite Hendrickson rausnehmen. Wenn der das schafft und Matthew Stafford Ruhe hat, dann ist das auch schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil man unterschätzt es immer, dass auch Matthew Stafford, wenn er unter Druck gerät, zu Fehlern neigt.
Glaube ich auch. Ich habe gerade beim einen Auge noch den Chat im Blick, weil Patischer gerade schreibt, aber ist doch auch irgendwie blöd. Die Rams holen Spieler, gehen aufs Ganze. Vorher waren es halt die Bucks, die alles geben und sie kommen auch ins Super Bowl. Ist doch also Tenor langweilig. Naja, die Bengals haben es genau andersrum gemacht. Die haben sich wirklich über Jahre ein Rebuild aufgebaut und mit Joe Burrow einen Spieler geholt, der sie jetzt da mit Chase zusammen und Co. in den Super Bowl führt. Also ich finde nicht, dass jetzt dieser Win-Now-Modus immer automatisch bedeutet, dass du ins Super Bowl kommst. Da hatten wir schon viele Beispiele in der Vergangenheit, wo es nicht so lief. Ich meine, die Cardinals wären, glaube ich, zum Beispiel auch gerne weitergekommen, als sie es sind. Das ist keine Garantie, auch wenn es jetzt zweimal in Folge so aussieht. Also ich würde dem schon ein bisschen widersprechen, zu sagen, wir geben jetzt für ein Jahr alles aus, wir sind safe im Super Bowl. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn die Rams natürlich jetzt gewinnen, dann haben sie alles richtig gemacht. Ne? Dann ist auch erstmal egal, wie sie danach erstmal fungieren. Wenn sie jetzt den Ring holen, dann können sie sagen, hier seht ihr, Von Miller, OBJ, die ganzen riskanten oder gar nicht so riskanten eigentlich, Trades, die haben sich gelohnt.
Und wir müssen wenn wir schon dabei sind, und wir haben ja jetzt den Super Bowl, also das ist ja wie Kaffeesatz lesen, jetzt haben wir ja irgendwie schon viel über den Super Bowl gesprochen. Und ich freue mich schon am Montag, denn am Montag machen wir hier wieder die Ménage à Trois, das große Super Bowl Hangover-Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Aber wir müssen über eine Sache reden, die gerade hier in Amerika ganz heftig diskutiert wird. Denn ist Kyler Murray nach dem Super Bowl noch ein Arizona Cardinal, ja oder nein? Wir alle kennen die Arizona Cardinals. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann solltet ihr euch tatsächlich die Doku darüber angucken und vor allem euch mal Interviews von Mr. Bidwell angucken. Mr. Bidwell ist der Owner. Und wenn jemand rigoros, und das meine ich echt ernst, rigoros mit der ganz großen Kelle klar Schiff macht, also damals Rosen geholt, dann Ernie ist doch nicht und dann war der schneller weg, als man gucken kann. Kyler Murray will Geld und neuen Vertrag und will mehr Liebe und will mehr Aufmerksamkeit. Und Kyler Murray hat jetzt tatsächlich den schlimmen Fehler gemacht. Er hat, und schlimmen Fehler meine ich aus Sicht von Mr. Bidwell, er hat alles an Social Media und alle Bilder gelöscht und so weiter und so fort. Alles, was mit den Cardinals zu tun hat. Und die Reaktion von Mr. Bidwell war, ich habe eine WhatsApp gekriegt von David hier, von unserem Lieblingsfreund, dem Agenten. Mr. Bidwell sagt, ja, wenn das so ist, wenn du nicht zu meinem Team stehst, dann kannst du auch gerne gehen.
Das ist aber leider, muss man sagen, heutzutage Business. Und ihr erinnert ihr euch noch im August und im Juli, August 2021, als die Green Bay Packers plötzlich ohne Quarterback dastanden?
Ja.
Also ey, das ist Business. Der wird auch, entweder ist da die Idee, ich will jetzt einen dicken Vertrag von Arizona haben und Arizona sagt, warte mal, wir haben jetzt noch nicht so viel erreicht mit dir, wir müssen mal gucken. Aber hey, Dallas Cowboys, Dak Prescott, nach dem Rookie-Vertrag wollte er auch einen dicken Vertrag. Dann werden sie sich einigen, dann wird er wahrscheinlich, also es gibt ja die Sache, dass die Free Agents nicht einfach so wechseln dürfen, Unrestricted Free Agent und so weiter, da müssen sie ihnen ein Angebot machen, was dann mindestens kompensiert wird durch Draft Picks und ähnliches oder wenn er einen neuen Vertragsangebot eines anderen Teams bekommt, muss der zustimmen oder abgebende Verein ja zustimmen oder kann dieses Angebot auch matchen? Also hey, das ist nun mal leider Business.
Ja, aber es ist assi. Es ist assi. Du kannst doch nicht.
Du glaubst doch nicht, dass die NFL fair und gerecht ist in solchen Sachen.
Natürlich, es geht ja nicht um die NFL, aber überleg mal, es geht um die Menschen, die unwahrscheinlich viel Geld bezahlen, um dieses Team zu sehen. Und dann kommst du als Kyler Murray dahin und erzählst, ja, und das ist so wie die Fußballspieler, die immer irgendwie das Wappen auf dem Jersey, auf dem Trikot küssen und dann sagen, oh, ich bin übrigens weg. Finde ich scheiße.
Frag mal Max Kruse.
Also ich glaube, ich gehe da nochmal einen Schritt weiter tatsächlich. Ich glaube, Kyler Murray ist auf jeden Fall eine fette Baustelle bei den Arizona Cardinals. Ich glaube aber, dass über kurz oder lang Cliff Kingsbury auch eine sein könnte, weil das ist für mich einfach auch nur ein Zeichen dafür, dass Murray nicht zufrieden ist, wie die Season lief, wahrscheinlich auch nicht zufrieden ist, wie hier und da gecoacht wurde. Carsten und ich hatten das Thema auch schon häufiger im Podcast. Seit diesem Augenblick, wo es dieses Gerücht gab, dass Kingsbury eventuell zu diesem College-Team gehen könnte und er das nicht klar verneint hatte auf dieser Pressekonferenz, sondern so ein bisschen zögerte und ja, ich glaube, er wirkte sehr so, als wenn es ihm sogar gefällt, um gehen zu werden. Seitdem haben die Cardinals jedes Spiel Kacke gespielt. Das ist natürlich jetzt nicht nur darauf zurückzuführen, aber es war so eine Art Omen. Ich glaube tatsächlich, dass das Mr. Bidwell auch nicht gefallen hat und dass der Trainer, ich will jetzt nicht sagen, der wird gefeuert, aber das wird auch diskutiert werden, dass das so in der Zukunft nicht sein kann. Und dann ist halt die Frage, ne, in welcher Hinsicht machst du mit Kingsbury und mit Murray weiter? Ich glaube, dass die Cardinals so ticken, dass wenn einer nicht zu 100% bei der Sache ist, auf jeden Fall nicht unverzichtbar ist.
Finde ich auch der einzige richtige Weg. Und also das ist ja auch die Philosophie der Arizona Cardinals. Sie ziehen das halt richtig groß durch. Also Keim, der General Manager, ganz mit der groben Kelle, damals mit Arians, da war der Rosen schneller weg, als er sagen konnte, ich finde mich gut.
Das ist aber auch genau das Thema. Der Owner ist derjenige, der nachher die Checks unterschreibt. Aber der ist meistens nicht derjenige, der die Riesen-Football-Erfahrung hat in Sachen Spieler coachen, Spieler entwickeln, und der General Manager ist derjenige, der die Zahlen zusammenhalten muss und der auch die Bewertung über den Head Coach bekommt, wie wichtig der Spieler ist. Das heißt, am Ende des Tages ist natürlich der Owner, der draußen steht und sagt, ihr verbrennt mein Geld, aber er ist auch der Erste, der die Trophy bekommt, wenn es funktioniert. Also von daher ist also dieses Owner entscheiden, ja, ich bin derjenige, der jetzt hier die sportliche Entscheidung trifft, sollte er nicht tun. Wirklich nicht. Sollte
das
er nicht
zu,
tun.
Das ist zu 100% recht. Man muss halt bei den Cardinals sagen, dass es da eine spezielle Situation ist, weil Steve Keim und Bidwell ja ein eingespieltes Duo sind. Also die beiden, glaube ich, wirkten auch damals bei All or Nothing sehr, sehr nahestehend, sage ich mal. Die werden sich da schon absprechen. Heißt, ich glaube, wenn Bidwell nicht amused ist, wird es Keim ähnlich gehen und dann...
Du hast ja auch böser Kopf, guter Kopf oder böser und ganz böser Kopf.
Das also stimmt.
Von daher,
das stimmt.
Das ist halt leider... Und das musst du halt wirklich immer wieder im Kopf haben, also nicht wie du selber, sondern wir alle. Die NFL ist kein Kindergarten und das ist auch kein Sozialverein. Das ist knallhartes Business, wo es wirklich um Milliarden geht. Also ich meine, die Jungs, die da die Besitzer der Teams sind, die haben ja auch nicht nur mit Pommes verkaufen ihr Geld gemacht. Also die sind ja schon aus einem bestimmten Bereich gekommen, wo sie erfolgreich als Geschäftsleute unterwegs sind. Und das ist halt auch in den USA ist es noch viel schlimmer. Hire und fire, klar. Denen ist es auch völlig egal, ob du morgen früh bei Burger King stehst und dir die Buletten flippst. Also das ist denen völlig Schnurz. Die haben da keinen Sozialgedanken dabei, sondern die wollen nur ihr Team, ihr Erfolg und ihr Bankkonto soll gefüllt werden.
Klar, trotzdem hatten wir schon die ein oder andere Kindergartensituation, wenn Spieler plötzlich vom Feld gehen und oben ohne den Zuschauern zuwinken. So. Das hat mir trotzdem
bist mal. Bist du mal in diesen Schuhen von Anthony Brown gelaufen? So eine Clownschuhe sind ganz schön groß, das ist echt schwer.
Sinte schreibt noch gerade in den Chat rein zu Kyler Murray. Der ist ja eigentlich eh noch in seinem Rookie-Vertrag und die Cardinals könnten ja noch die 50-Option ziehen. Das ist natürlich klar, aber also, du musst natürlich alle Wege im Kopf dir überlegen, was am meisten Sinn macht. Ich glaube trotzdem, die Cardinals werden.
Das ist mit ja genau der Punkt.
Coach und Quarterback einiges zu entscheiden
ja,
haben.
Aber das ist genau der Punkt, Mike, du hast recht. Dieser Rookie-Vertrag ist ja genau der Punkt, wo du dann, ich meine, als Rookie verdienst du ja nicht schlecht, wenn du ein First-Overall-Pick warst, irgendwie um die 33 Millionen Dollar oder sowas. Aber das sind 4 Jahre gewesen, die du jetzt da quasi abgerissen hast. Und du musst ja dann sehen, dass du deinen Marktwert auch testest. Andere Quarterbacks kriegen halt pro Jahr 30, 40 Millionen. Und da willst du hinkommen. Ich sage nur, Dak Prescott ist das beste Beispiel. Der Junge hat nach seinem phänomenalen Rookie-Jahr wirklich von da an schon probiert auszutesten, wie viel Dollar kann ich verdienen, wie viel ist mir Jones wert, bin ich Herrn Jones wert, um hier zu bleiben. Und das ist nun mal genau der Punkt. Und außerdem, die Agenten wollen ja auch von irgendwas leben. Die müssen ja ihre Autos auch betanken und ihre Ehefrauen glücklich machen. Die
wollen uns zum Essen einladen.
Uns zum Essen einladen, genau. Das ist nicht billig, also ganz ehrlich.
Ja.
Und das ist halt immer der Punkt. Es verdienen ja viel mehr Leute an diesem ganzen Geschäft als nur der Spieler und nur der Owner. Und damit hast du halt so eine Situation, das ist... Also ich finde es schade, dass es so weit kommt und dass es immer wieder so weit kommt, aber das ist leider Teil des Geschäfts, was in den letzten 20 Jahren immer mehr wurde, vor allen Dingen, weil es auch immer öffentlicher wird. Ich meine, vor 20 Jahren hatten wir kein Instagram, da hatten wir auch kein Facebook,
ja.
Da hatten wir noch nicht mal WhatsApp. Also von daher hast du
ich glaube, trotzdem
viel weniger mitbekommen von den ganzen Geschichten, von Verträgen und von Aushandlungen. Du kannst ja heute bei Sportrack reingucken, da siehst du jeden einzelnen Vertrag eines NFL-Spielers, was der verdient und wie viel Bonus er kriegt.
Wahnsinn. Ja, ist eine ganz andere Zeit. Die ganzen Instagram-Accounts haben ja auch so einen gewissen Wert, wenn du die noch mit einberechnest tatsächlich. Ich glaube trotzdem, wir drei, um die Klammer so ein bisschen zu schließen, ganz egal, ob das jetzt auch Business ist oder nicht, wir drei sind uns einig, als Spieler der Cardinals jetzt diese ganzen Posts zu löschen, ist auch irgendwo
not very bright.
Eine Kackaktion. Genau, das ist jetzt nicht... freuen sich die Cardinals-Fans, glaube ich, nicht so sehr drüber.
Ja, so, damit sind wir hier an der...
Wie bitte?
An der...
Warte mal, spul nochmal zurück. So, jetzt nochmal.
So, damit sind wir hier an der kalifornischen Küste in Santa Monica fertig, denn jetzt geht's gleich rausdrehen und Sachen, die ihr wirklich dann auch hier Instagram-technisch sehen könnt.
Eine Abschlussfrage, Carsten.
Ja.
Bevor ihr losgehen müsst. Eine coole Frage war noch, jeder von uns sollte bitte einen Spieler nennen, den man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat, der im Super Bowl abreißen wird. Ein Spieler, so ein bisschen undercover, einen Namen, wo ihr sagt, achtet mir auf den, der könnte neben den ganzen Stars liefern.
Matt Gay.
Okay. Zum Beispiel.
Dann müsste man eigentlich McPherson nehmen auf der anderen Seite. Aber der kann natürlich auch entscheiden. Nee, ich glaube, es wird wirklich darauf ankommen, wie gut Andrew Whitworth spielt. Ja. Der Offense-Tackle, der Linke, also der die Blindside von Matthew Stafford beschützt. Das wird der Schlüssel zum Sieg sein für die Rams.
Ich nenne einfach mal Sam Hubbard. Ich fand, der war ziemlich geil in den letzten Spielen. Bin gespannt, wie der abliefern wird.
Und natürlich unser so Star Wars-technisch. Hubbard.
Ja, unser Tipp zum Super Bowl, der fehlt natürlich auch noch. Was sagen wir jetzt?
Ja.
Nicht für wen wir sind, sondern also wir wollen, glaube ich, alle einfach ein geiles Spiel. Wer holt am Ende die Trophäe nach Hause?
Mr. Goodell. Also der hat
nee, sie... Der gibt sie weg.
Ja, der hat sie ja... Und dann nimmt er sie erst nochmal mit. Und dann ist er... Also der hat ja mehrere da stehen. Der sitzt ja an der Quelle, der Vogel. Also, wer nimmt sie am Ende mit? Ich glaube, also mein Kopf sagt Rams, mein Herz sagt Bengals.
Und was sagt dein Bauch?
Hunger. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Du kennst mich ja, Mike. Ich habe immer Hunger. Rams. Rams mit einem plus ein Field Goal, also 10.
Ja, also ich sag Rams mit mindestens 7, also eher sogar... Wie Carsten sagt, so in dieselbe Tendenz.
Ja, ich bin auch in der Richtung tatsächlich leider unterwegs. Also ich würde es beiden gönnen, aber ich glaube auch, dass die Rams das machen werden. War ja auch tatsächlich mein Tipp vor den Playoffs. Ich habe aber auch irgendwann mal gesagt, wenn die Bengals es in den Super Bowl schaffen, dann gewinnen sie den auch. Und jetzt ist halt beides gegeneinander. Ich würde es beiden gönnen. Ich finde, beide Stories wären irgendwo geil. Ich entscheide mich jetzt aber auch final für die Rams. Mal gucken, was es wird. Danke euch beiden auf jeden Fall da drüben. Macht euch noch eine schöne Zeit. Haltet uns up to date bei Instagram. Und ich bin gespannt, was ihr da alles hochladet.
Keine Beweise.
Wie die Afterparty werden könnte, ja.
The chizzy to the dizzy.
Liebe für Roman hier gerade im Chat.
Oh.
Von Chris.
Ja, immer.
Mal ganz viel Liebe. Die Leute freuen sich. Ja.
Das ist
mehr schön. Liebe für Roman.
Also machen wir Montag wieder einen wilden Dreier.
Dankeschön.
Und das wird schön. Dann sprechen wir über all das, was wir erlebt haben. Über unsere, also.
Wenn wir Montag schon wieder sprechen können.
Das Schöne ist nämlich, wir haben
wir Hallo Mike.
Wir haben ja so ein All-Inclusive, also wie in so einem All-Inclusive-Urlaub, da gibt es kein Bändchen, sondern wir können essen und trinken und überhaupt. Und wenn ich Katy Perry sehe, dann mache ich natürlich für dich das Foto. Ist klar.
Ja, gerne. Sehr gut.
Aber ein vernünftiges Foto, ne? Da soll sie schon einen Zettel hochhalten mit für Mike.
Überrasch mich.
Für Mike.
Viel Spaß.
Ja. Wird's schön.
So, damit sind wir raus. Möchtest du die letzten Worte haben? Du bist heute unser Gastgeber.
Meine letzten Worte sind, ich wünsche uns allen einen wunderbaren Super Bowl, einen spannenden Super Bowl und dass wir das letzte Spiel genießen, bevor es in diese Off-Season-Zeit geht, die sehr schwer wird. Nochmal ein geiles Footballspiel. Euch allen da draußen ein wunderschönes Wochenende. Küsschen.
Carsten Sprengemann. Mike Stiefelhagen. ist in the house. In the house. In the house. In the house. In the house.